weiß nicht, ob ich ein bisschen neidisch auf die Erstklasse sein soll oder sie bemitleiden soll. Weil einerseits ist es so eine tolle Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ich euch daran erinnern könnt, an die ersten Klassen, wo man so viel Neues lernt, wo man so ja, sieht, wie die Welt vielleicht funktioniert und man hat es mit so einer Leichtigkeit meistens zu tun. Ah, so funktioniert das. Und man hat so viele Möglichkeiten und Momente, wo man so erkennt, wie etwas funktioniert und wie etwas ist. Und diese Neugierde ist noch so da. Und ich wünsche mir so sehr, dass die Kinder das so lange behalten, dass sie diese Neugierde behalten. Und andererseits denke ich mir, die Armen. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. In einer Gesellschaft, in einem Land, wo Leistung sehr hoch bewertet wird, sehr hoch geschätzt wird und gefordert wird. Ich habe auch einen Gegenstand dabei, mein Zeugnis. Mein Zeugnis von der 1. bis zur 10. Klasse. Die 10. Klasse ist sogar zweimal drin. Es gibt eine Seite, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, weil es hat nur sehr gut stehen. Ja, ich habe ein Zeugnis vor einer Seite, da steht nur sehr gut, bei allen Fächern, die ich gemacht habe. Ich habe die euch mal hier mitgebracht. Und ein bisschen näher, dass man es auch sehen kann. Sehr gut, bei beiden Fächern. Ja, also wer es nicht lesen kann, es ist hier versetzt nach 3. Klasse, also es war meine 2. Klasse. Danach die Noten. Die muss ich euch nicht zeigen, die Noten danach, in den 3., 4. ging noch und danach, ja, vor allem die 10. Klasse. Wer die mal anschauen will, der kann gerne nach vorne kommen. Vielleicht auch später, danach dem Gottesdienst. Da sind dann auch andere Noten drin. Wir lernen schon so früh in der Schule, dass Leistung bemessen wird, dass unsere Leistung, das, was wir erbringen, was wir machen, ja bewertet wird und gemessen wird. Wir messen unsere Leistung in der Schule mit Noten, mit einer 1 bis zur 6 in Deutschland, mit sehr gut bis mangelhaft. Und manche von uns, die juckt das nicht so sehr, die können das vielleicht. Aber ich glaube, die meisten von uns, die haben eher, als sie in der Schule waren, mehr ein ungutes Gefühl gehabt bei diesen Noten. Und so ging es auch mir. Ich habe das nicht so gut gefunden oder nicht als gut empfunden, dass ich bewertet wurde, dass meine Leistung bewertet wurde mit bestimmten Noten. Aber so werden wir eben schon früh darauf trainiert, so zu sehen, okay, ich muss etwas erbringen, damit etwas Gutes daraus kommt, das sich lohnt. Und die Frage ist ja, lohnt sich das wirklich, diese guten Noten? Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas aus eurer Grundschulzeit oder aus der Zeit danach, was ihr noch wisst und was ihr schon wieder vergessen habt. Ich war gestern auf einer Hochzeit, da musste das Ehepaar gegen ein anderes Paar ein Spiel spielen und die mussten eine Rechenaufgabe lösen, eine Gleichung, nach x auflösen. Ich weiß nicht, wer jetzt noch sich an die Schulzeit erinnern kann, nach x aufzulösen. Die Gleichung war relativ einfach und trotzdem hat man gemerkt, die Leute sind nicht mehr in der Schule, die wussten nicht mehr, wie das geht. Die mussten erst mal ganz lange überlegen. Also es gibt Dinge, die man lernt in der Schule, die verblassen. Die lohnen sich vielleicht nicht so sehr. Aber die Schule ist ein Thema. Viel größer ist ja die Frage, was lohnt sich im Leben allgemein? Was lohnt sich vor Gott? Welche Leistung soll ich erbringen, die sich lohnt in Gottes Augen? Diese Frage wollen wir uns heute ein bisschen stellen. Wie bewertet Gott unsere Leistung? Und was passiert, wenn andere Leistung erbringen und belohnt werden und ich nicht? Ich habe euch ein Gleichnis mitgebracht. Ich werde aus Matthäus 20, Vers 1 bis 16 Ich werde das aber frei erzählen. Wer mitlesen will, darf das gerne machen. Matthäus 20, Vers 1 bis 16. Es gab einen Gutsherrn. Dieser Gutsherr, der ging ganz früh morgens raus, um nach Arbeitern zu suchen, nach Tagelöhnern. Er wollte sie in seinem Weinberg einstellen. Und als er auf den Marktplatz ging, da sah er ein paar Tagelöhner stehen und sprach sie an und fragte sie, ob sie bei seinem Weinberg arbeiten wollen. Und er machte auch mit ihnen einen Lohn gleich aus, ein Denar, einen üblichen Tageslohn. Die Arbeiter willigten ein und er sandte sie sofort in seinen Weinberg. Ein paar Stunden später, etwa um 9 Uhr morgens, ging er wieder auf den Marktplatz und suchte nach mehr Arbeitern. Ich muss auch weiter schicken. Genau, er schickte sie in den Weinberg. Um 9 Uhr suchte er nach mehr Arbeitern, weil der Weinberg war groß, die Ernte war reif und er brauchte noch mehr Arbeiter. Also suchte er auch Arbeiter, die da widerstanden. Und er fand tatsächlich Männer, die einfach nur rumstanden, untätig. Und so sagte er zu ihnen, geht doch ihr in meinen Weinberg und ich gebe euch, was recht ist. Auch sie gingen zur Arbeit in diesen Weinberg. Mittags, etwa um 12 Uhr, ging er wieder auf diesen Marktplatz, um noch nach mehr Arbeitern zu suchen. Vermutlich war sein Weinberg groß und er merkte, oh, das reicht nicht, ich brauche noch mehr Arbeiter. Und er fand wieder Leute, die einfach nur rumstanden. Und auch sie stellte er in den Weinberg ein. Das Gleiche tat er nochmal um 3 Uhr Nachmittag. Das mag nicht so ungewöhnlich sein, weil man merkt, ich habe viel zu tun. Ich brauche Arbeiter, dann gehe ich eben den ganzen Tag nach Arbeitern suchen. Ungewöhnlich wird es erst jetzt. Die Männer, die arbeiten den ganzen Tag. Aber um 5 Uhr abends, ungefähr um 5 Uhr abends, geht der Weinbergbesitzer wieder an den Marktplatz. Und auch jetzt sucht er wieder nach Arbeitern. Und er findet immer noch Leute, immer noch Männer, die einfach nichts zu tun haben. Ungewöhnlich war es auch, weil es laut Gesetz, laut sozialen Regeln war es notwendig, dass der Lohn für Tageslöhner vor dem Sonnenuntergang gezahlt wurde und so ein normaler Arbeitstag, ähnlich wie bei uns, vielleicht um 18 Uhr, um 6 Uhr aufhören sollte. Dennoch geht dieser Weinbergbesitzer um 5 Uhr abends auf diesen Marktplatz und sucht noch nach mehr Männern. Und er findet sie rumstehen und fragt sie, warum steht ihr hier rum? Warum macht ihr nichts? Da sagten sie zu ihm, ja, niemand hat uns eingestellt. Niemand hat uns Arbeit gegeben. Und so sagte er auch ihnen, geht ihr in meinen Weinberg und ich gebe euch, was recht ist. Etwa eine Stunde später ist die Arbeit vorbei. Die Weinberglese ist vorbei, die Trauben sind eingesammelt und nun kommt die Lohnauszahlung. Und so sagt der Besitzer, dieser Gutbesitzer, zu seinem Verwalter, suche die Leute zusammen und gebe den Leuten ihr Lohn. Angefangen von den Letzten bis zum Ersten. Also die als Letztes gekommen sind in den Weinberg, sollten als Erstes ihren Lohn bekommen. Und so machte der Verwalter das auch. Er rief die Leute zusammen und es gab allen ihren Lohn. Als Erstes kamen eben die, die erst um 5 Uhr abends angefangen haben und sie bekamen von diesem Verwalter einen Denar, einen ganzen Tageslohn. Einen ganzen Tageslohn für eine Stunde Arbeit. Ich habe heute mal nachgeschaut, heute so ein durchschnittlicher Tageslohn sind 150 Euro. Das ist ein guter Stundenlohn, würde ich sagen. Die anderen Arbeiter, die haben das gesehen und haben sich schon gefreut. Oh, das ist ein großzügiger Gutsherr. Wir werden bestimmt mehr bekommen. Wir haben den ganzen Tag geschuftet in dieser Hitze. Den ganzen Tag gearbeitet. Der wird uns bestimmt mehr geben. Aber als sie an der Reihe sind, als die Ersten an der Reihe sind, bekamen sie auch einen Denar. Das brachte die Arbeiter auf. Wie kann das sein, sagten sie zu diesem Gutsbesitzer. Wir haben den ganzen Tag gearbeitet, aber wir kriegen auch nur einen Denar. Wir haben die Hitze ertragen. Und die anderen, die haben nur eine Stunde gearbeitet. Wieso gibst du den anderen genauso viel wie uns? Da sagte dieser Gutbesitzer zu denen, mein Freund, ich tue dir doch kein Unrecht. Haben wir uns nicht auf einen Denar geeinigt am Anfang vom Tag? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten geben, wie auch dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Diese Geschichte, dieses Gleichnis von diesem Gutsherr erzählt Jesus. Jesus, als er wieder unterwegs ist und Menschen heilt, predigt und vom Reich Gottes erzählt, der erzählte dieses Gleichnis, diese Geschichte. Und ich weiß nicht, was in euch vorgeht, wenn ihr diese Geschichte hört. Weil die erste Reaktion ist, vielleicht genauso wie diese ersten Arbeiter. Das ist doch ungerecht. Da sind Menschen, die haben ihr ganzes Leben quasi, ihren ganzen Tag gearbeitet und investiert und gemacht. Und da sind Menschen, die haben den ganzen Tag vielleicht gefaulenzt. Wir wissen nicht, was sie gemacht haben. Sie haben einfach nichts gemacht und nur eine Stunde gearbeitet. Und beide bekommen das Gleiche. Wie kann das sein? Vielleicht denkst du aber auch, ja gut, das ist gerecht, der Gutsherr hat ja recht. Die einen haben sich auf diesen Preis geeinigt, die ersten, und was er den anderen gibt, das ist ihm überlassen. Eine schöne Geschichte, vielleicht. Für manche nicht. Doch was hat sie mit uns zu tun? Woran ist die Frage, woran hat dieser Gutsbesitzer die Leistung gemessen? Vielleicht fragen wir uns erstmal uns, woran messen wir Leistung? Woran messen wir Leistung in unserem Alltag? Sind es die Schulnoten, wenn du als Schüler unterwegs bist? Oder wenn du im Beruf bist, woran misst du da deine Leistung? Wenn du Lehrer bist, misst du deine Leistung an den Schulnoten deiner Schüler. Oder wenn du Arbeiter bist, misst du deine Leistung an Arbeitszeit, die du machst, an erfolgreichen Projekten, an deinem Verdienst, wie viel du verdienst. Bist du über oder unter dem Durchschnitt? Misst du deine Leistung an dem, was du besitzt, an deinem Haus, das vielleicht größer ist als das vom Nachbarn oder schöner ist, an deinen Autos, du hast mehr auf dem Hof stehen oder vielleicht das teurere. Vielleicht auch, wie oft du in den Urlaub gehen kannst, auch eine Art Leistung zu messen. Oder wenn hier ein paar Eltern sitzen mit Kindern, die zur Schule gehen, misst du deine Leistung, wie gut deine Kinder sind, was für Leistung sie erbringen. Wir Menschen, wir haben viele Möglichkeiten, Leistung zu messen. Doch wie misst Gott Leistung? Wie misst Gott Leistung, wenn Jesus so ein Beispiel erzählt, wo anscheinend die einen so viel gemacht haben und das Gleiche verdienen wie andere, die weniger gemacht haben? Ist es vielleicht an dem, wie du stille Zeit machst? Misst du daran deine Leistung? Und sagst, ich bin einer, ich krieg das jeden Tag hin. Und das muss doch gut sein in Gottes Augen. Ich schaffe das jeden Tag, mich hinzusetzen, in der Bibel zu lesen und Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ich habe noch nie einen Gottesdienst verpasst. Oder ich habe heute nicht versagt, ich habe heute nicht gesündigt. Und sag, boah, habe ich gut gemacht. Vielleicht misst du so deine Leistung. Misst Gott auch so diese Leistung von uns, wie wir uns im Alltag geben, wie oft wir Bibel lesen, wie oft wir es schaffen, eine Sünde nicht zu tun? Ja, ist es nicht sogar so, dass Gott unsere Taten in einem Buch sammelt oder sogar aufschreiben lässt, wenn wir 1. Korinther 3 lesen? Da lesen wir, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, wenn der Tag es klar machen, weil er in Feuer offenbar wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, so wird erst das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also wie misst Gott Leistung, wenn wir wissen, es gibt Sachen, die wir tun und tun sollen, aber die vielleicht verbrennen werden? Und Dinge, die bleiben werden. Wo ist da der Unterschied? Nun, dieses Gleichnis, ich muss ein paar Dinge klarstellen, bevor wir uns diesen Fragen stellen. Das Gleichnis ist nicht dafür da, um zu sehen, was ist dieser Lohn? Um welchen Lohn geht es sich? Geht es ums ewige Leben oder um andere Dinge? Ich glaube nicht, dass das Gleichnis dafür da ist. Was ist dieser Lohn? Darum geht es nicht. Das können wir nämlich ein paar Verse vorher lesen, in Matthäus 19, Ende von Matthäus 19. Da lesen wir, und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlässt, zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Hier geht es um den Lohn, was Lohn ist, aber nicht in diesem Gleichnis. Das Gleichnis ist eingerahmt von Jesus, von einem Satz, den er zweimal sagt, einmal vor und einmal nach dem Gleichnis. Und das Sprichwort kennen wir vielleicht. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Das ist der Rahmen von dem Gleichnis. Es geht nicht darum, es geht auch nicht darum, in dem Gleichnis, ob man sich das Heil oder die Rettung oder das ewige Leben verdienen kann. Das könnte man meinen, wenn man noch weiter zurück in den Text geht und schaut, dass da ein Mann zu Jesus kommt und er ihm sagt, was soll ich tun, Meister? Was muss ich Gutes tun, um ewiges Leben zu bekommen? Aber Jesus stellt klar, dass es nicht darum geht. Du kannst nichts tun, um das ewige Leben zu bekommen. Darum geht es nicht. Du kannst es dir nicht verdienen. Und auch in diesem Gleichnis geht es dann nicht darum, um den Lohn, dass du dir das ewige Leben verdienst. Darum geht es nicht. Es geht um etwas anderes. Die Sache ist die, Gott misst Leistung einfach anders als wir Menschen. So anders. Er misst sie eben nicht am Erfolg. Gott misst Leistung nicht am Erfolg. Es geht nicht darum, dass du deine Ziele erreichst. Gott misst Leistung nicht am Erfolg. Du kannst nicht versuchen, vor Gott gut dazustehen, erfolgreich zu sein und zu sagen, guck mal Gott, was ich geschafft habe, guck mal, was ich erreicht habe. Das funktioniert nicht, weil Erfolg ist von Gott gegeben. Es heißt ja auch sogar, dass wir in den Werken wandeln sollen, die Gott uns zuvor bereitet hat. Erfolg ist von Gott gegeben und es gibt Menschen, die erfolgreich sind. Es gibt Menschen, die diese Ziele vielleicht nicht schaffen, aber daran misst Gott nicht die Leistung. Das würden wir vielleicht machen. Wir müssen Gott nicht zeigen, wie toll wir sind, was wir alles erreicht haben. Wir müssen nicht versuchen, vor Gott gut dazustehen durch unsere Leistung, durch das, was wir erreicht haben. Auch misst Gott nicht Erfolg an der Menge. Das sehen wir ganz gut in diesem Gleichnis. Es geht nicht darum, dass du jemand bist, der viel Zeit investiert, vielleicht für Gott, und der andere, der tut weniger Zeit investieren, anscheinend. Und daran misst Gott, wie viel du gemacht hast, wie viel Bibel du gelesen hast, wie viel du gebetet hast, wie viel. Darum geht es Gott auch nicht. Nun, versteht mich nicht falsch, dieses Prinzip von Leistung und Lohn ist total biblisch. Schon am Anfang, als Gott die Erde gemacht hat, hat er uns zur Herrschaft eingesetzt und gesagt, wir sollen etwas leisten, wir sollen arbeiten. Arbeit ist gut, Arbeit ist nichts Schlechtes. Sie ist von Gott gewollt. Und es ist ganz natürlich, dass wenn man sich bei etwas anstrengt, dass man Lohn bekommt. Das ist natürlich und auch von Gott gewollt. Aber wenn es darum geht, um Dinge, die die Ewigkeit, ja, und wenn es um die Ewigkeit geht, dann ist die Menge nicht entscheidend, sondern was ist entscheidend? Wenn wir 1. Samuel 16, Vers 7 lesen, dann sehen wir, was es geht. Es geht nämlich auf das Herz, um das Herz. Es geht um das Herz. Es geht um deine Einstellung. 1. Samuel 16, Vers 7. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht auf das Herz. Der Herr sieht auf das Herz. Nicht auf das, was wir meinen, was Leistung ist, sondern auf das Herz. Oder einfach auch noch ein anderer Vers. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Was Gott wichtig ist, ist das Herz, ist unsere Einstellung. Nicht der Erfolg oder die Menge, sondern mit welcher Einstellung, mit welchem Herzen wir an die Sache rangehen. Mit welchem Herzen wir Leistung bringen. Es geht um das Herz. Es geht darum, ein Herz für Gott zu haben. Die Sachen, die wir tun, mit vollem Herzen zu tun. Und dann brauchen wir auch keine Angst haben, bei Gott zu kurz zu kommen. Dann brauchen wir keine Angst haben, dass wenn andere vielleicht hier etwas auf der Bühne machen, wenn andere ein Projekt machen und das total erfolgreich ist und ich vielleicht mein Dienst treu im Kleinen tue, dann brauche ich keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Weil es darum geht, mit welcher Einstellung ich an meine Aufgaben gehe. Weil es darum geht, wie mein Herz aussieht. Gott misst Leistung am Herzen. Nicht mit Noten, nicht mit Gehalt, sondern er misst daran, wie unser Herz zu ihm steht. Und in diesem Gleichnis geht es witzigerweise auch nicht so sehr um den Lohn, um die Leistung. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Aber dieses Gleichnis erzählt nicht darum, was die Arbeiter wirklich tun. Ich meine, sie arbeiten im Weinberg, aber was das mit uns zu tun hat, das erklärt Jesus nicht. Was diese Arbeit ist, die wir tun sollen. Sondern es geht um was ganz anderes. Es geht um Neid. Es geht um Neid zwischen Menschen. Weil Neid keinen Platz in Gottes Reich hat. Darum geht es in diesem Gleichnis. Es geht in diesem Gleichnis darum, was mache ich, wenn andere im Reich Gottes mehr Erfolg haben anscheinend oder mehr tun als ich? Wie gehe ich damit um? Wir haben hier Arbeiter, die sich eingesetzt haben, die wirklich Leistung erbracht haben, einen ganzen Tag geschuftet haben, gelitten haben in der Hitze. Und wir haben Arbeiter, die anscheinend weniger gemacht haben, ja, die weniger dabei waren. Und diese einen Arbeiter, die sich so intensiv eingesetzt haben, die werden neidisch und sagen, das kann doch nicht sein, dass die anderen genauso viel bekommen wie ich. Und vielleicht meinst du, ja, ist das wirklich, kann das wirklich so sein, dass im Reich Gottes das, oder in der Gemeinde sowas vorkommen kann? Kann das sein, dass wir neidisch sind? Weil ich glaube nicht, dass jemand von uns sagt, ich will neidisch sein. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, keiner von uns will neidisch sein. Aber wie gehen wir damit um? Was denken wir, wenn wir jemanden sehen in der Gemeinde oder in der Familie, der mehr Erfolg hat als ich? Obwohl ich doch der bin, der so viel leistet, der so ein schweres Leben hat und mich anstrenge und so. Wie gehe ich aber damit um, wenn jemand anderes, der anscheinend so wenig tut, plötzlich mehr bekommt oder das Gleiche bekommt wie ich? Wir sagen, wir wollen nicht neidisch sein, aber vielleicht denken wir etwas anderes mit, das ist doch ungerecht. Ich habe mich angestrengt, ich habe mich extra für die Gemeinde eingesetzt, aber belohnt wird jemand anderes, gelobt wird jemand anderes. Ich sehe, ich habe mich angestrengt im Reich Gottes und habe vielleicht extra meine Zeit geopfert. Ich arbeite vielleicht regelmäßig in der Küche. Und ich opfere meine Zeit, meine Freizeit, sehe aber, dass es jemand anderem im Leben viel besser geht, obwohl der nichts tut. Das sind so Gedanken, die wir nicht unbedingt bewusst, aber die in uns, und ich glaube, ihr kennt das alle, die in uns heraufkommen, wo wir anfangen, uns zu vergleichen. Gott sagt aber, Neid hat keinen Platz im Reich Gottes. Sei nicht neidisch auf deine Geschwister, das macht keinen Sinn. Ist es mir nicht erlaubt, mit den meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge Böses, weil ich gütig bin? Das sind Worte, die direkt aus Gottes Mund kommen könnten. Sie tun es. Bist du neidisch, weil andere erfolgreich sind? Das sollst du nicht sein. Das ist nicht die Art Gottes. Es ist seine Sache, wie er Lohn verteilt. Überlass es Gott, den Lohn zu bestimmen. Ja, nimm das deine und geh hin. Und jetzt, ich will aber diesem Letzten geben wie auch dir. Gott ist es, der den Lohn bestimmt, nicht wir. Weil wenn wir den Lohn bestimmen würden, wir würden immer nur das Gute für uns suchen. Das Beste, was wir meinen, das Beste für uns ist. Aber in Wirklichkeit würden wir einander nur schaden. Gott ist es aber, der den Lohn bestimmt. Und die Frage ist, können wir das annehmen? Kann ich mich einsetzen im Reich Gottes, ohne zu wissen, was genau Gottes Lohn ist? Vielleicht schon hier oder auch in der Zukunft, im Himmel. Und vielleicht siehst du, wie der Lohn anders verteilt wird, wo du dich doch so anstrengst. Aber es ist Gottes Sache, es ist nicht unsere Sache, Lohn zu verteilen. In Johannes 21, Vers 22 spricht Jesus zu Petrus. Was ich will, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Es geht um einen Jünger, den Jesus lieb hatte. Und Petrus fragt, was ist mit diesem? Und Jesus sagt, was geht es dich an? Was geht es dich an, was ich mit den anderen mache? Folge du mir nach. Folge du mir nach. Unser Fokus sollte nicht darauf sein, was andere bekommen und wie es anderen geht. Im Sinne von Lohn, im Sinne davon, dass wir neidisch sind, was die anderen haben. Sondern unser Fokus sollte darauf liegen, Jesus zu folgen. Jesus nachzufolgen. Darum geht es in diesem Gleichnis. Weil wir so früh schon darauf gerichtet werden, uns zu vergleichen mit Noten, mit Gehalt, mit allen Sachen, die wir haben, machen wir das manchmal auch im Reich Gottes, auch in den Gemeinden. Und ich glaube nicht, dass das gut ist. Nein, wir sollen das nicht tun. Die Frage ist also, kannst du den Lohn den anderen gönnen? Kannst du den Lohn, den Gott den anderen gibt, kannst du ihn gönnen, den anderen? Dass es dem anderen gut geht. Weil ich glaube, dass wir das oft nicht tun. Wir gönnen den anderen nichts. Und zuletzt noch eine Frage. Was soll ich denn tun, ja, wenn ich merke, dass ich neidisch bin? Was mache ich dann? Okay, wir sollen es nicht sein. Wir sollen nicht neidisch sein. Aber was mache ich dann? Vielleicht eine gute Hausaufgabe, Galater 5 zu lesen. Weil Galater 5 uns zeigt, dass es in uns ein Kampf tobt. Und was ich tun soll, wenn ich neidisch bin, das ist eigentlich eine Antwort, die jeder von uns kennt. Weil die erste Frage wäre ja, ich kann ja nichts dafür vielleicht. Jetzt bin ich halt neidisch, was soll ich machen? Wir überspielen das vielleicht. Aber ich glaube, wenn wir begreifen, dass in uns dieser Kampf tobt, dann müssen wir Buße tun als erstes. Buße tun. Und sagen, Herr, es tut mir leid, dass ich neidisch bin, dass ich dem anderen das nicht gönne, den Lohn, den du gibst. Dass ich neidisch bin und Gott bitten, dass er unser Herz verändert. Herr, verändere mich. Hilf mir, dem anderen das zu gönnen. Hilf mir, dem anderen wirklich dieses zu gönnen, die Gaben, die du ihm gibst. Es ist ja nicht so, dass der andere sich die Sachen genommen hat, sondern Gott hat es gegeben. Ich glaube, dass das ziemlich herausfordernd ist für uns. Und ich weiß nicht, ob du dich entdeckt hast in diesem Gleichnis. Und ich hoffe, dass du ermutigt bist, dass Gott Leistung anders misst, dass du Leistung nicht erbringen musst, um bei Gott gut dazustehen. Das musst du nicht. Sondern dass wir auf unser Herz achten sollen. Und ein Beispiel ist dieser Neid, wie wir auf unser Herz achten sollen. Dass wir nicht neidisch sein sollen, auch nicht untereinander. Es gibt viele Dinge, die bei uns vielleicht nicht stimmen, bei jedem Einzelnen von uns. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Gott mit uns ist und mit uns kämpft und uns verändern will. Die Frage ist, sind wir bereit dazu? Ich hoffe, dass ihr euch diese Woche diese Frage stellen könnt. Wo bin ich vielleicht neidisch? Und wo versuche ich, vor Gott gut dazustehen? Ich brauche keine Angst vor Gottes Gerechtigkeit zu haben, weil er den Lohn gerecht verteilt. Und ich komme nicht zu kurz bei ihm. Das werden wir nicht. Ich möchte die Predigt mit einem Gebet beenden. Ihr dürft gerne dazu aufstehen, wenn ihr wollt. Herr, ich danke dir für dieses Gleichnis, das du uns gegeben hast. Ich danke dir, dass du so anders denkst über Leistung als wir. Weil unsere Denken wäre so ungerecht, es wäre so unpassend. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das zu verstehen, wie du denkst über uns, auch über das, was wir tun. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, ja, aus vollem Herzen dir nachzufolgen. Uns nicht, ja, dass wir nicht neidisch sind auf andere, sondern dass wir unser Herz auf dich richten und dass wir uns da an uns arbeiten lassen. Gerade in so einer Gesellschaft, wo es so darum geht, Leistung und Erfolg zu haben. Sei du mit uns. Amen.